Herzlich willkommen zum ersten Sprachsalz-Club dieses Jahres. Herzlich willkommen zum Gespräch mit Guntram Vesper und Sascha Batjani zum Thema, welche Geschichten braucht die Geschichte oder wenn Geschichten das eigene Leben zusammenzimmern. Ich darf Ihnen meine beiden Gesprächspartner vorstellen. Zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten sitzt Guntram Vesper. Wenn man an die Literaturstadt Göttingen in Niedersachsen denkt, dann fallen einem sofort zwei Giganten ein. Den einen hätten wir rasend gerne eingeladen. Doch Georg Christoph Lichtenberg starb einen Tick zu früh für Sprachsalz. Er starb nämlich schon 1799. Dafür umso schöner, dass wir Guntram Vesper gewinnen konnten.
Danke.
Er ist mit seinem Opus Maximum Frohburg angereist und nun absolut frisch aus den Druckmaschinen gerade gekommen, der Ergänzungsband mit seiner gesammelten kleinen Prosa. Der Band ist noch so frisch, dass innen in manchen Bänden die Druckerschwärze verläuft. Extra rechtzeitig angeliefert für Sprachsalz. Zu meiner anderen sitzt Sascha Batjani, einer der letzten rasenden Weltreporter, den die deutschsprachige Medienlandschaft noch hat, extra als Direktimport aus Washington D.C. importiert. Eine Redaktion hätte ihn viel lieber an diesem Wochenende im Zentrum von Wirbelsturm Irma gesehen. Aber vielleicht haben Sie gestern Nacht noch in der ZIP 24 gesehen, Miami ist völlig leergefegt. Die Menschen und die Geschichten finden sich in Tirol hier. Reporter, wie ich sagte, eigentlich ist das eine völlig ungewöhnliche Arbeitszeit für dich. Du erzähltest mir, du fängst immer morgens 4.30 Uhr an. Bis 8.30 Uhr und dann von 10 bis ungefähr 13 Uhr gibt es dann auch die sogenannten Angebotsmails wegen der Zeitumstellung. Und Sie werden sicherlich Sascha Batjani auch aus dem Fernsehen kennen. Und zwar aus den Geschichtsdokumentationen, die immer an den Weihnachtsfeiertagen laufen. Die heißen im Volksmund Sissi-Filme. Und da taucht immer ein eleganter, gut aussehender, schlanker Offizier in einer himmelblauen Uniform auf, der mit Romy Schneider tanzen darf. Und das ist immer Sascha Batjani. Ich habe gestern gelernt, hätte die mitteleuropäische Geschichte ab etwa 1850 einen ganz leicht anderen Verlauf genommen, dann müsste ich jetzt Fürst Batjani sagen. Und Sprachsalz würde vielleicht auf seinem Schloss in Westungarn abgehalten werden.
Too bad.
Ja, das ist einfach ein Schicksal. Beide Autoren haben Bücher geschrieben, für die sie Buchpreise bekommen haben, die inzwischen zu Bestsellern geworden sind. Frohburg wurde im letzten Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet und Sascha Batjani hätte um ein Haar den Schweizer Buchpreis zugesprochen bekommen. Beide Bücher kreisen um Geschichte und um Geschichten. Und nun meine erste Frage an beide. Braucht die Geschichte diese Geschichten? Braucht das eigene Leben diese Geschichten? Ich hoffe, die Mikrofone sind eingeschaltet.
Ja, der Spielraum ist ja gar nicht so groß, ob ich das brauche oder nicht. Ich bin ja reingestellt in die Zeitgeschichte. Ich bin 3 Wochen vor Beginn des damals sogenannten Ostfeldzuges geboren und habe ja eigentlich für den Rest meines Lebens unter diesem Ereignis und unter den Ereignissen, die daraus folgten, gestanden. Das war ja ein Auftakt, ein Begleiter, den ich nie wieder losgeworden bin. Das bringt einen ja dazu, zumal wenn man in einem gesprächsbereiten Elternhaus aufgewachsen ist, ja, in einem Elternhaus, das an Geschichten und Erzählungen Freude hatte, bringt einen das ja dazu, dass man diese Erfahrungen und diese Einbettungen ausbaut und dass die früher oder später zum eigenen Leben gehören und Bestandteil des eigenen Kopfes sind. Also ich habe keinen Auftrag gehabt, dies oder jenes zu schreiben, sondern wenn ich mir vorgenommen hatte, den Inhalt meines Kopfes zu beschreiben, in Form eines Romans, dann wimmelte es von Geschichten, die auch historisch bedingt sind oder zeitgeschichtlich bedingt sind.
Also bei mir war es ganz anders. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Ich fand nicht, dass es in der Schweiz keine Geschichte gibt, aber ich empfand das immer als ein sehr irgendwie Leben so im Vakuum. Also da, für mich gab es immer zu wenig Geschichte. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, zum Beispiel wenn ich in Wien war oder in Budapest und ich bin da in der Stadt rumgelaufen beispielsweise und dann gibt es da immer diese Häuser mit diesen kleinen Schildern drauf und da steht in zwei, drei Sätzen steht da halt einfach die Geschichte dieses Hauses. Das, keine Ahnung, war früher ein Kindergarten und dann war es mal ein Polizeigefängnis. Und jetzt ist es in Budapest, weiß ich nicht, ein Dönerstand oder ein McDonald's oder was auch immer. Und mich hat das immer wahnsinnig fasziniert, dieses da ist was und das war früher ganz anders und dann wurde es nochmal anders und ich hatte das aus meiner Schweizer Erfahrung hatte ich immer das Gefühl, da ist zu wenig. Da sind ja die Häuser waren früher Banken und dann waren es dann nachher wieder Banken und dann waren es nochmal Banken. Und ich fand das immer so eine Art, ich hatte immer so eine Sehnsucht nach all diesen Geschichten. Das hat mir tatsächlich oder fehlt mir immer noch in der Schweiz, dieses Gefühl, das findet man dann auch eben, das findet dann eben auch nicht statt, fand ich immer im Gespräch oft auch, jetzt in so, keine Ahnung, mit Schweizern oder in Schweizer Familien, dass es das eben nicht gibt, diese verschiedenen, was ist da passiert und was war eigentlich mit Opa und was ist da und so. Mir hat das immer gefehlt. Und ich bin da ja auch dann quasi fast zufällig in diese Sache gefallen und da auch ziemlich naiv vorgegangen, weil ich davon ja gar nichts wusste. So. Mhm.
Ging es dabei auch um das Durchbrechen des Schweigens?
Ja, klar. Das war zumindest am Anfang natürlich ein Riesenthema für mich. Also warum... Bei mir fing ja an da mit diesem Massaker in Rechnitz und ich war schon sehr erstaunt, warum ich davon nie was hörte und mich hat interessiert, warum wird in Familien über gewisse Sachen gesprochen und gewisse Sachen da spricht man nicht drüber und das hat mich schon interessiert, wer hat eigentlich die Macht über die Geschichte? Also worüber spricht man und worüber spricht man nicht und warum? Und wer darf das einfach entscheiden? Mhm. Und solche Dinge haben mich sehr interessiert. Zum Beispiel, als ich das von diesem Massaker zum ersten Mal hörte, dann habe ich tatsächlich am Abend meinen Vater angerufen. Und ich kann mich ganz genau an dieses Telefongespräch erinnern, weil ich ihn fragte, wusstest du, dass das stattgefunden hat oder wusstest du von diesem Massaker? Und er meinte ja. Und dann habe ich ihn gefragt, wusstest du auch, dass eben da unsere Tante Margit an diesem Abend dabei war, also zu selben Zeit in diesem Dorf war? Und dann sagt er ja. Und da habe ich ihn gefragt, ja, habt ihr euch nie gefragt, ob A was mit B irgendwie zu tun hat, ob diese Sachen verbunden sind? Und dann hat er gesagt, nein, das habe ich mich nie gefragt. Und das konnte ich nicht verstehen. Wie kann man Dinge nicht verknüpfen? So. Mhm.
Herr Vesper, Sie haben ja gestern in Ihrer Lesung auch eine Episode vorgetragen aus Ihrem Buch über die Plünderer, die dann von den Dorfbewohnern verjagt wurden oder in den Dorfteich getrieben wurden. Und die Reaktion der sowjetischen Armee war, dass eben Soldaten der Roten Armee waren. Und dann wurden ja 35 Männer verhaftet und 7 davon exekutiert. Eine Geschichte, die auch in dem Ort Frohburg jahrzehntelang beschwiegen und verschwiegen.
War eine geheime Geschichte. Ich habe die während einer Lesung, nicht nur hier, sondern in Chemnitz vorgelesen. Da kam eine junge Frau nach vorne, die hatte das Buch inzwischen gelesen und erzählte mir, dass sie ihren Vater, sie stammte aus dem Eichsfeld, aus dem Nachbarort von Kühlstedt, Und sie erzählte mir, dass ihr Vater gefragt hatte nach dieser Geschichte, kennst du die? Und da hat er gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, warum wurde darüber nicht gesprochen? Das wusste er nicht. Es war eben so. Es war natürlich nicht opportun. Es war, die Täter waren Rotarmisten und das war in der DDR eher mit dem Verbot belastet, muss man sagen. Also das habe ich ausgegraben, weil es eben eine geheim gehaltene Geschichte war. Ich habe, nachdem ich die ersten Gerüchte gehört hatte, etwa 1990, 91, dem örtlichen Pfarrer, katholischen Pfarrer geschrieben und dem Bürgermeister, dem neuen, und habe von beiden keine Antwort bekommen. Das heißt, es war auch nach 89 nicht unbedingt bei jedermann erwünscht oder von jedermann erwünscht, dass darüber gesprochen wurde. Übrigens wollte ich sagen, die Geschichte der Schweiz, die Zeitgeschichte der Schweiz, ist ja mit zwei Mankos behaftet. Das ist das Fehlen der Währungsreform. Das bringt ja Gesellschaften in Fahrt und durcheinander. Der Umsturz, der fehlt ja in der Schweiz. Für mich ist die Geschichte der Schweiz die Verbrechen, die Geschichte der Verbrechen in der Schweiz. Da gibt es nämlich ganz schreckliche. Ja. Im 19. Jahrhundert sehr, sehr, sehr witzige auch eigentlich und sehr, sehr eigensüchtige. Der Hospizwirt der Grimse, eines Passes, der im Winter, weil er größer ausbauen wollte für die Touristen aus England, das Hospiz hat in Brand stecken lassen von seinem Knecht, der dort oben den Winter verbracht hat. Leider war in dieser Winternacht ein Italiener über den Pass gekommen, zu Fuß, in hohem Schnee, und hatte sich da niedergelegt, unbemerkt in dieses Hospiz und war mitverbrannt. Also das ist so ein typisch schweizerisches Verbrechen.
Sie sind beide auf unterschiedliche Verschwiegenheiten gestoßen und fingen dann an zu recherchieren oder aufzuschreiben und beides zu machen, nämlich erst zu recherchieren und dann niederzuschreiben. Gab es dann in Ihnen Skrupel, diese Geheimnisse überhaupt anzugehen, weil sie ja auch die eigene Familie betrafen?
Nein, bei mir überhaupt nicht. Also ich bin das ja ziemlich lange auch sehr journalistisch angegangen und war natürlich auch war neugierig und wollte wissen und habe dann auch keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt meine Familie ist oder ob das sonst jemand wäre. Dazu kommt noch, dass ich dadurch, also so meine Großteil meiner Familie befindet sich so im Raum zwischen Wien und Budapest und wir sind ja eben in der Schweiz aufgewachsen. Das heißt, ich hatte gar nie richtig Kontakt, sagen wir, zu all meinen Onkeln und Tanten. Ich kannte ganz viele gar nicht. Und deshalb hatte ich da auch überhaupt keine, hat mich das jetzt auch nicht irgendwie belastet, da vielleicht ein bisschen schwierige Fragen zu stellen. Ich denke jetzt, wenn ich aus dem Burgenland käme, dann das immer quasi der Kern. Da wäre das vielleicht anders, weil dann wären ja diese Onkel, mit denen wäre ich aufgewachsen. Vielleicht wäre mir das dann schwieriger gefallen, aber so war das für mich, hatte ich da nicht diese Belastung oder sowas. Im Gegenteil.
Und gab es zu Beginn Ihrer Arbeit Reaktionen oder Abwehrreaktionen seitens dieser Verwandten?
Ja, das gab es. Das gab es viele. Das gab alles. Da gab ich erhielt so Mafia-ähnliche Anrufe. Also im Sinn von Hallo, mein Name spielt keine Rolle, aber wir sind verwandt. bitte hör auf. Gib Acht auf den Namen der Familie oder du verstehst diese Dinge nicht, du weißt nicht, was du tust. So, also Mafia, ich hielt keine so Post mit blutigen Schweinsfüßen oder sowas. Aber ja, es gab diese Anrufe Und es gab auch danach, als dann das Buch da war, auch gab es auch immer wieder unangenehm, weiß ich nicht, aber es gab kritische Stimmen. Es gab aber auch, wie in jeder ganz normalen Familie, gab es auch das Gegenteil. Also es gab so ein bisschen alles. Das Unangenehmste jetzt neben den so ein bisschen drohenden Sachen war für mich, waren so Vorwürfe, ich mache das nur für mich, also ich mache es fürs Geld oder sowas, ich schreibe das aus einer Art Selbstsucht oder sowas. Das hat mich dann manchmal getroffen, weil das, ja, man arbeitet ja nicht an einem Buch 7 Jahre lang, also ja, aus Selbstsucht oder so. Das hat mich dann schon getroffen.
Sie, Herr Vesper, haben mir heute Nachmittag erzählt, Sie haben auch keine Schweinsfüße vorab verpasst bekommen, weil niemand wusste, dass Sie das Buch Frohburg schreiben.
Das war geheim, ja. Das wusste nur meine Frau. Weil ich eine Abneigung habe, über Projekte oder über Vorhaben, die noch laufen, zu sprechen. Das kann sein, dass ein Teil der Energie dann plötzlich weg ist. Mhm. Und das wollte ich auf keinen Fall riskieren. Ich habe auch mal einen Brief bekommen. Ich habe eine Novelle, Laterna Magica, die auch in Frohburg spielt, veröffentlicht. Und da bekam ich einen Brief aus Frohburg von einem älteren Mann. Ich sollte den guten Namen meiner Großeltern nicht in den Schmutz ziehen. Dafür kann ich mir gar nichts kaufen. Das ist mir völlig wurscht. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass er von der Staatssicherheit inspiriert war. Das war ein bestellter Brief. Ich gehe sogar davon aus, dass die Kreis- oder Bezirksdienststelle das vorformuliert hat und erst dann auf seiner altmodischen Schreibmaschine da reingehakt hat. Ich habe ihn später kennengelernt und habe ihn nie darauf angesprochen. Also das war mir da noch unangenehm, ihn zur Rede zu stellen. Ich habe auch Briefe bekommen, die ich gar nicht aufgemacht habe. Ich bin ein großer Verdränger, ich lege das beiseite, wenn ich ahne. Ich habe so einen Sensus, wenn ich ahne, das kann nichts Gutes sein. Das Buch ist gedruckt, was soll ich mich damit auseinandersetzen? Das ist nicht rückgängig zu machen.
Und natürlich. Dann lasen Sie auch daraus in Frohburg.
Ja. Die Leipziger Volkszeitung hat im Vorhinein die Titelüberschrift gegeben, Euphorie und Zweifel. Und genau so war es. Die Ahnungslosen waren euphorisch und die ersten 100 Seiten geschaffen hatten, waren von Zweifel befallen. Nur der Bürgermeister hatte es gelesen. Das war ja immerhin eine sehr große Leistung, finde ich, für einen Ort von 10.000 Einwohnern dann letzten Endes.
Und für Sie wurde ja auch eine Maschinenhalle extra ausgeräumt.
Es kamen 600 Leute, es war ausverkauft. Meine Cousinen aus Altenburg kamen nicht mehr rein und es war ein wunderbarer Abend. Ich kriegte Geschenke. Ein Berg Wurst, so ein Paket Wurst, sächsische Knackwurst, ich habe das in der Zeitung erzählt. Da kam eine Dame und schenkte mir das. Es kam eine Familie, da hatten alle 4 Mitglieder das Buch gekauft, was ja bei 34 Euro schon, auch gerade im sparsamen Frohburg, eine gute Leistung ist, muss man sagen. Und ich bekam Bilder. Ich bekam ein aus Keramik gebasteltes Modell des Frohburger Vier-Seiten-Schlosses, was ganz selten ist eigentlich. Das hatte der bemalt und gebrannt. Also das war eine große Anerkennung für mich. Jetzt zu Hause steht es natürlich rum, das ist klar. Aber ich gebe es auch nicht zum Kochlichter für Bares, für Rares, sondern das wird jetzt erstmal behalten.
Ihre beiden Bücher haben eine jeweils ganz eigene, ganz andere Dramaturgie. Wie haben Sie diese gefunden? Und wieso gerade die, für die Sie sich dann entschieden haben?
Ich kann das gar nicht so genau sagen. Also ich hatte mehrere oder viele Dokumente, Tagebücher, die ich da verwebe, meine eigene Reise und dann die ganzen historischen Ereignisse. Und ich kann gar nicht genau erklären, wie ich dazu gekommen bin, aber ich habe versucht, diese ganzen Dinge, die mich da beschäftigen und mit denen ich mich beschäftigt habe und auch meine quasi innere Reise, Auseinandersetzungen mit meinen Familienmitgliedern und meinem Psychoanalytiker und all das ich habe da irgendeine Form gesucht, wie man alles ineinander und miteinander verwebt, und so komme ich dann so zu einer, weiß ich nicht, so zu einer Mischform verschiedener Gattungen. Und das ist irgendwie dann einfach mal so passiert. Also wie genau und so, das weiß ich gar nicht mehr.
Naja, Sie haben wahrscheinlich versucht, diesen Kern Rechnitz einzubetten in Ihre Welt oder in Ihre, ja, in Ihre Erfahrungs- und Erlebniswelt. So habe ich das verstanden, was Sie gestern vorgelesen haben. Und das ist auch, das unterscheidet sich eigentlich nicht von meinem Verfahren. Ich habe auch zeithistorische Kerne und versuche mit denen fertig zu werden oder sie einzubetten oder zu entwickeln. Und dabei kommt dann also mehr raus als nur dieses zeitgeschichtliche Faktum. Mhm. Es wird dann irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen entschärft, aber es wird verständlicher. Es wird ja transportiert irgendwie von dem Einzelnen, von dem Individuum. Das ist was anderes als eine Leitsordnung, wo da lauter Akten drinstehen.
Sie tauchen ja auch beide in Ihren Büchern unmittelbar auf.
Ja.
Ist das ein Kunstgriff oder ist das die Notwendigkeit, um Ihre Geschichte möglichst ehrlich zu erzählen? Bei dir, Sascha, heißt es an einer Stelle im Buch, es ging jetzt nur noch um mich.
Ja, also ich hatte wahnsinnig Mühe, mich oder überhaupt über mich zu schreiben. Also ich habe dann irgendwann einfach mal mich dazu entschieden, aber ich hatte große Mühe. Also ich hatte auch verschiedene Anfänge und war mit diesen Anfängen oder den ersten, keine Ahnung, wie man das nennen will, Pinselstrichen, war ich dann auch sehr unzufrieden. Ich dachte, das ist... ich mache mir was vor und so. Ich fand das sehr schwierig. Ich habe, also bis ich da meine Stimme fand, mit der ich tatsächlich versucht habe, so ehrlich wie möglich zu sein, das hat ziemlich lange gedauert. Ja. Aber ja, also in diesem ganzen Material, das ich hatte, habe ich irgendwann mal feststellen müssen, dass die Person, die das alles zusammenbringt, das bin ich. Deshalb dann die Entscheidung, mich quasi zum Zentrum zu machen.
Wie war das bei Ihnen?
Ja, ich sehe keinen Unterschied. Wenn Sie vom schwierigen Anfang Einstieg berichten, dann kann ich das auch bestätigen für mich. Ich habe lange nicht gewusst, wie ich überhaupt sozusagen Sprache gewinnen soll und habe mich dann dafür entschieden, so eine Art Kamerafahrt aus dem Kinderzimmer meiner Kindheit durch die Wohnung, die Treppe runter, durch die Eingangshalle, auf die Straße, dort über den Marktplatz, über den Fluss und bis zum Haus meiner Großeltern zu machen, in dem ich unterm Dach zur Welt gekommen bin. Und das hat mir geholfen. Diese Stationen, die hintereinander geschaltet sind, das sind eigentlich ziemlich unterkühlte Bemerkungen und Beschreibungen, nur in Stichworten im Grunde genommen. Aber das hat mir geholfen, dann auf das nächste Thema zu kommen, nämlich deutsche Sprache, die geliebte Sprache, die man ja vorgekaut kriegt oder vorgesagt bekommt. Und dann die Geschichten, die mit dieser Sprache transportiert werden. Und dann ging es los. Dann kam Kühlstedt, die Erschießung und so weiter. Das waren einige dieser Geschichten, die man, wenn man sie überhaupt erzählt bekam, man mit dem falschen Tenor erzählt bekam. Mein Großvater im Sommer 45 kommt auf die Sparkasse rein, ne? Das war ja nach dem 8. Mai deutlich, und sagt Heil Hitler. Und die Leute sagen, psch, das ist doch vorbei, lassen Sie das lieber. Das wurde in der Verwandtschaft gerne erzählt. Darüber lachten auch alle. Oder ich hätte mit 4 Jahren am Fenster gestanden, unten hätten Kinder gespielt und ich hätte gerufen, wer mal Heil Hitler sagt, kriegt eine Tafel Schokolade. Ich hatte aber nie Schokolade gegessen bis zu diesem Zeitpunkt. Ich wusste gar nicht, wie die aussieht, aber aus Erzählungen wusste ich, es war was Wertvolles. Und das waren so die, also man würde in Norddeutschland sagen, Döntjes. Mhm. Das waren ja eben nicht die wirklichen Geschichten, sondern das in Kühlstedt ist zum Beispiel eine. Und dann gibt es noch viele andere. Und Rechnitz, davon hatte ich auch schon mal gehört, das ist auch so eine ganz merkwürdige Geschichte. Das ist ja eine Weltuntergangsgeschichte, nicht? Die Leute sind im zusammenbrechenden Dritten Reich und handeln jetzt noch aktiv, vernichtend, obwohl sie auf dem Ball sind wohl oder auf irgendeinem Fest, nicht? Schrecklich. Aber auch rätselhaft, völlig rätselhaft. Man wäre doch normalerweise schnell nach Westen geflüchtet, zu den Amis, wo die waren. Nicht die Walzer der Roten Armee. Sehr seltsam. Aber spannend, das sind ja, die besten Geschichten sind ja die, die sich nicht so auf Anhieb entdröseln und entschlüsseln lassen, denke ich. Das treibt einen um. Oder mit ihrem Vater in Moskau, was sie da vorgelesen haben.
In Sibirien. Du hast 7 Jahre dran gearbeitet, Sie haben fast siebenmal sieben Jahre an Ihrem Buch geschrieben.
Ja, aber zu schreiben begonnen habe ich im Sommer 2009. Und ich weiß das Datum auch noch, weil ich ja Tagebuch führe.
Als Sie beide dann den Einstieg hatten und fühlten, das ist der Einstieg, den ich haben will, dann schrieben Sie ja weiter. Aber kamen Sie dann an einen Punkt zwischenzeitlich, wo Sie sagten, ich habe jetzt genug von dieser Materie? Gab es einen Punkt, wo Sie alles abbrechen wollten und aussteigen und alles wegwerfen wollten?
Nein, bei mir nein. Also nicht beim Schreiben, sondern wenn, dann davor. Das Schreiben ging eigentlich bei mir schnell, musste ehrlich gesagt auch schnell gehen, weil ich hatte ja, oder ich habe einen Beruf daneben, den habe ich unterbrochen, 6 Monate, und in dieser Zeit klingt alles sehr pragmatisch, aber das musste dann halt einfach in dieser Zeit dann fertig sein, weil danach musste ich wieder anfangen zu arbeiten und dann Kinder und Kindergeschrei und all das. Also ich wusste, ich habe ungefähr 6 Monate, und ich habe mir da so ein kleines so ein Kellerzimmerchen gemietet. Und das hatte kein Internet, und am Anfang dachte ich, das wird mein Untergang sein, weil ich muss doch nachschauen, wenn ich irgendwie historische Jahreszahlen, keine Ahnung, ich muss doch das alles nachschauen, das werde ich nie schaffen. Und ich habe dann gemerkt, das ist überhaupt das Beste, ohne Internet, weil man einfach sehr viel konzentrierter ist. Und ich habe dann die ersten 3-4 Tage bin ich da wie in ein Büro, also einfach morgens hin und abends nach Hause. Und irgendwann aber habe ich gemerkt, dass mich das so sehr beschäftigt, und ich hatte dann ehrlich gesagt, ich kann es anders sagen, ich hatte dann auch, das Schreiben war irgendwann mal so intensiv, dass ich dann überhaupt keine Lust mehr hatte auf das quasi normale Alltags Fischstäbchenleben mit Kindern. Ich habe das dann fast gar nicht, ich wollte das, also tatsächlich, das wollte ich alles gar nicht mehr sehen. Also ich hätte am liebsten so, und dann habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann eine Matratze in diesen Keller getragen, und ich war dann eigentlich 6 Monate weg. Ohne Telefon, ich habe das fast körperlich gar nicht auch ertragen. Ich wollte, also klar, ich liebe meine Kinder und alles, aber ich habe das irgendwie, mich hat das echt fast so ein bisschen... Ich wollte eigentlich am liebsten nur dort sein und schreiben.
Wurdest du dann am Ende dieser 6 Monate von deinen Kindern gesiezt? Und
genau. Wer ist dieser Mann in der Küche?
Ja. Der Onkel gibt mir gerade nichts.
Aber davor hatte ich das, also mit diesem Abbruch oder was soll das? Oder ich hatte, oder dieses... Was fällt dir ein, über dich selbst zu schreiben, und was soll das, und was soll überhaupt noch ein Buch über den Holocaust oder was, so, schaffst du das? Und das hatte ich natürlich sehr oft.
Wie ging es Ihnen? Sind Sie dann auch in einen Schreibrausch abgerauscht?
Na, ich bin in eine, wie soll ich mal sagen, das Schreiben war irgendwann eine Lebenshaltung, und zwar an diesem Buch. Mhm. Das war ein normaler Alltag, wie Mittagessen, wie Luft holen. Da habe ich jeden Nachmittag begonnen, natürlich habe ich nebenbei auch ferngesehen, aber dann am späteren Abend und in der Nacht weitergearbeitet. Und der Vormittag diente dazu, um das am Vortag Geschriebene zu korrigieren, durchzusehen. Also ich habe das ja alles im Speicher nur gehabt, nie ausgedruckt, bis das Ganze fertig war. Die Intention war, ich hatte, als mein Vater knapp 80 Jahre alt war, abends einen Anruf von meiner Mutter. Mein Vater hätte einen Zusammenbruch gehabt. Ich sollte von Göttingen aus nach Gießen also kommen, ihr helfen, beistehen. Und ich bin in der Nacht noch mit dem Auto da runtergefahren über die A7. Und während ich fuhr, befiel mich Angst, mein Vater könnte was Ernsthaftes passiert sein und er könnte eventuell den Löffel abgeben für alle Zeiten. Und dann dachte ich, dann ist ja alles weg. Die ganzen Gefühle, die Bilder, die Erlebnisse, alles, was mein Vater ausmachte, der Witz auch und die Fähigkeit, irgendwas pointiert zu erzählen, alles wäre weg. Und das war schon ein bisschen bedrückend. Und ich war dann heilfroh, als er noch weitere 16, 20 Jahre gelebt hat. Aber vor 10 Jahren hatte ich in Bezug auf mich so eine Vision. Ist ja alles weg dann. Worum du dich gekümmert hast, du hast die Akten daher schicken lassen und du bist dahin gefahren und du hast das und das gelesen und hast das alles versammelt im Kopf. Und wenn du mal nicht mehr bist, ist es weg. Das heißt also, setz dich mal hin und versuch mal, den Inhalt deines Kopfes mit all diesen Dingen abzubilden. Und da hatte ich auch noch nicht die Vorstellung, dass ich es veröffentlichen würde. Weil ich mir gesagt habe, je mehr ich die Veröffentlichung anziele, desto gehemmter bin ich in Bezug auf die Verwandtschaft zum Beispiel. Aber unter Umständen auch auf die eigenen Eltern. Wenn ich aber sage, das ist nur für mich, dann ist es sekret. Und dann ist jeder, der da seine Nase reinsteckt, unbefugt selber dran schuld, wenn du Schlechtes über sich liest. Ne? Bloß nach 100 Seiten oder 150 Seiten dämmert die mir allmählich, das wird ja doch, das wächst sich doch zu was Ernstem aus. Also das heißt, du hast dich doch der ganzen Sache ziemlich verschrieben, hast nichts anderes mehr vor und gemacht. Und ab 2009, ich war ja inzwischen Rentner, der Staat zahlte mir ja eine kleine, schäbige, aber immerhin doch vorhandene Rente. Ich konnte mir das leisten und saß ja immer am Laptop, hatte gar keine Gelegenheit, groß Geld auszugeben.
Sie sollen ja auch ein Manuskript dann dem Verlag übergeben haben, das 400 bis fast 500 Seiten länger war als die Druckausgabe, als das fertige Buch. Was machen Sie mit dem Rest, der nun rausgelöst wurde, rausgeschnitten wurde? Wird es weitergehen? Wird es bei Ihnen weitergehen? Ist das Thema abgeschlossen oder wird das Sie noch weiter beschäftigen? Kommen noch weitere Bücher?
Also das Thema, das ist jetzt schon abgeschlossen. Ich habe mich jetzt damit eben 7 Jahre beschäftigt und das ist für mich jetzt mal gut. Was andere Bücher betrifft, ja, ich hoffe schon, dass noch andere Bücher kommen, aber nicht mit diesem Thema.
Und was machen Sie mit den herausgelösten Manuskriptteilen?
Ich habe dem Verlag ja nicht 1300 Seiten übergeben, sondern ich habe dem Verleger eine E-Mail geschickt und die bestand aus den Textmengen, die für 1300 Seiten gelangt haben. Das heißt, bevor der Verleger den Text ausgedruckt hat mit dem Drucker im Verlag, habe ich das nie ausgedruckt gesehen. Ich habe ja immer nur im Speicher gearbeitet und habe nie eine Fassung abgespeichert oder vor allen Dingen auch weder Teile noch das Ganze ausdrucken lassen. Dazu war mir auch mal ein Drucker zu schade, den brauche ich auch für die E-Mails. Ich muss ja E-Mails ausdrucken. Alle E-Mails, die länger sind und die ich wegschicke, drucke ich auch aus, damit ich das, ich weiß manchmal sonst nicht, was ich wem geschrieben habe. Also da muss man auch sehr vorsichtig sein. Der Verlag hat es ausgedruckt und da habe ich zum ersten Mal, ich wusste genau, wie viele Seiten, wie viele Anschläge ich hatte und ich habe die Zahl der Anschläge durch 1800 geteilt und das ist ungefähr eine Druckseite und ich habe jede Nacht Buch geführt, wo ich stand, das war ja auch eine gewisse, wie soll ich mal sagen, also 1000 Meter Lauf, jetzt bin ich bei 500 Metern und es wuchs aber schreckenerregend. Und ich war in der besten Zeit, ich war nicht immer gleich gut im Fortschreiten, aber ich war in der besten Zeit schneller als Heinrich Böll, der ja fast jedes Jahr einen Roman veröffentlicht hat. Und das hat mich doch schon, da habe ich mich gefreut, dass ich das geschafft habe. 2 Seiten an einem Tag, 2 Druckseiten. Und am nächsten Vormittag bearbeitet und dann konnten die schon einigermaßen bestehen. Aber jemand, der so alt ist wie ich und schreibt, weiß genau, es gibt keinen Satz, der zweifelsfrei ist oder fast keinen. Ne? Man muss da ganz, ganz misstrauisch sein. Und
ich habe noch im Umbruch und in der allerletzten Korrektur habe ich noch also krude Sätze gefunden am Mast. Aber das macht ja Spaß. Nicht nur das Hinschreiben, sondern auch das, wie soll ich mal sagen, ich will nicht sagen kletten, aber das den Fluss der Sprache herstellen. Das macht Spaß. Und ja, und der Verleger hat gesagt, hier gibt es aber doch sehr private Momente und er rät mir und stellt mir anheim, das wegzustreichen. Und das habe ich gemacht und das will ich auch nicht wieder vorholen. Das ist, da war ich übers Ziel hinausgeschossen, das kommt ja auch vor.
Hatten Sie eine Umfangsvorgabe im Vertrag?
Nee.
Stehen?
Nee, glaube ich nicht. Nee.
Und was hat der Verlag dann mit Ihrem Manuskript angestellt? Hat er dann auch gesagt, das ist dann doch vielleicht zu privat?
Ja, das war, gab auch zwei, drei Stellen. Eben am Anfang hatte ich ja Mühe, über mich zu schreiben. Dann hat der Verlag, weil ich so ein paar erste Muster geschickt hatte, dann hieß es, vielleicht musst du doch mehr über dich schreiben. Versuch mal hier mehr und breiter und so. Und dann bin ich dann offenbar auch ein bisschen übers Ziel hinaus und habe dann vielleicht zu viel. Das gab es ja. Und bei mir kommen ja noch Tagebucheinträge da meiner Großmutter zum Beispiel vor, da das hatte ich viel mehr Material. Und das habe ich dann auch offenbar auch gemerkt, dass nur logischerweise mich das interessiert, das ist ja meine Großmutter, aber dann bei gewissen Stellen, also da war zum Beispiel 20 Seiten über die Jagd in Ungarn, das hat mich einigermaßen interessiert, aber auch, weil ich wusste, dass meine Großmutter da das Gewehr in der Hand hatte und die Hasen und so. Und das fand dann der Verlag nicht mehr so interessant, wie das damals war in Ungarn bei der Jagd und so. Und das wurde dann rausgenommen.
Ja, weil man sich in die Situation des durchschnittlichen Lesers versetzt. Ja. Ich hätte das hochinteressant gefunden. Das solche Abirrungen haben mich immer interessiert.
Haben wir dann schon den Kern des nächsten Buches? Hasenjagd in Ungarn.
Genau.
Es gibt ein ganz berühmtes Beispiel. Balzac, verlorene Illusion. Der Anfang ist über Druckereitechnik. Das hat mit dem eigentlichen Thema nicht unbedingt was zu tun. Und gerade das ist einer der wertvollsten Passagen für mich im ganzen Buch. So wäre mit Vorderlader oder mit so einem Steinschloss oder was weiß ich, das hätte mich schon interessiert. Dann hätte ich mich gefragt, in Ungarn, wo es flach ist, was gibt es für Wild? Das ist ja auch interessant.
Ich schicke Ihnen das zu.
Biografien oder biografische Bücher, ja auch autobiografische Bücher werden ja auch deshalb gerne gelesen, weil man da etwas über Geschichte lernt oder vielleicht aus der Geschichte lernt oder glaubt, aus der Geschichte lernen zu können. Bei dir, Sascha, heißt es aber dann reichlich illusionslos und völlig illusionsfrei. Wäre Krieg wie vor 70 Jahren, liefen wir nicht alle mit? Gibt es auch einen zweiten Satz, den ich mir rausgeschrieben habe? Nehmen wir überhaupt je Risiken in Kauf? Wer denn? Wofür?
Also dass diese beiden Passagen, das knüpft schon an etwas, was mich sehr beschäftigt hat damals. Das kommt ja auch in meinem Buch vor, das sind diese immerwährenden Besuche bei meinem Psychoanalytiker, dass ich da immer einwebe oder einbinde in diese ganzen Geschichten. Und diese Passagen, das war mindestens einmal oder hat eine ganz, ganz intensive Sitzung da bei meinem Analytiker. Und da ging es darum, dass ich, da liegt man ja da auf der Couch und guckt hoch und hat dann diese Monologe und spricht einfach irgendwas. Und es war eine Sitzung da, da sprach ich über meinen Vater und über meine Großmutter und überhaupt, wie konnte man nur damals und da, ich las da auch dann all diese Berichte, zum Beispiel da über Budapest, wenn die Menschen aus den Fenstern geguckt haben und man sah, wie jüdische Bevölkerung da in die Donau geschmissen wurde und dann wurde da geklatscht oder es wurde auch nichts gemacht, einfach runtergestarrt und so. Und ich erzähle das alles so. Und so ein Monolog und irgendwann habe ich das dann, irgendwann kam es dann, oder habe ich dann über mich erzählt und gesagt, ja, was ist denn eigentlich mit mir? kann ja nicht sein, dass die früheren Generationen immer alles nur falsch machen und wegschauen und verdrängen, was ist eigentlich mit uns, was ist eigentlich mit mir. Und dann habe ich mich so wahnsinnig warm geredet, so, oder in Rage, so ein bisschen wie jetzt. Und ich habe dann gemerkt, wie wahnsinnig emotional das alles wird. Also so, je näher es zu mir kommt, habe ich dann fast, das war dann ganz, ganz, was ganz, ganz Starkes. In so Therapien habe ich mir, also auch bei mir war das so, aber es ist, glaube ich, überhaupt so, dass ja 80% der Sitzungen sind ja todlangweilig, weil man ja einfach über irgendwas, über einen Kinofilm spricht oder irgendwas. Und dann eben ganz manchmal, aber eben selten wird es ganz, ganz heiß auf dieser Couch. Und das war auch so. Und ich habe da gemerkt, das ist jetzt irgendwie ein Gebiet, das ist irgendwie so ein Lebensthema. Also was tue ich eigentlich? Und eben Risiken. Wann habe ich denn jemals und so?
Und das auch noch in der Schweiz?
und komme dann während diesem ganzen Monolog am Ende auf das Ergebnis, damals, ich tue nichts. Ich bin nichts. Nix. Menschen ertrinken im Mittelmeer und ich mache nichts. Ich gehe schwimmen. So. Und ich mache nichts. Ich klicke es im Internet an und finde das wahnsinnig schlimm und ich teile einen auf Twitter, wir müssten was tun und so. Aber eigentlich mache ich nichts. Und das hat mich, wie gesagt, das hat mich sehr, sehr beschäftigt damals. Und deshalb dann dieses Resultat sozusagen eher nüchtern. Wir sind genauso oder wären wir nicht genauso wie damals.
In einem Ihrer Gedichte, Herr Vesper, heißt es, die alten Geschichten, zu viele, weit weg und sehr nah. Also sozusagen buchstäblich nahe.
Ich will noch was sagen, was Sie gesagt haben. Es gibt ein Gedicht von mir, in dem schildere ich die Arbeiter, die verelendeten Arbeiter kurz nach dem Krieg, die in der Braunkohle da in Sachsen gearbeitet haben. Die kamen ja jeden Nachmittag, wenn sie Frühschicht gehabt hatten, dann vom Bahnhof, das waren 2-3 Kilometer. Die hatten Schuhe an mit Holzsohlen, hatten ihre Frühstücksbrote in diese Kaffeeflaschen, diese Emaille-Dinger da in Aktentaschen aus Pappe und die schlurften dann so nach Hause. Und zur gleichen Zeit lernte ich lesen und schreiben, ging ins Kino, ging ins Schwimmbad und lebte ein ganz anderes Leben. Aber da entstand ja was bei mir. Ich wurde ja erwachsen, also ich zielte ja das Erwachsenwerden an und war in der Lage, dann irgendwann Bücher zu lesen und Freundschaften zu knüpfen. Wenn ich jetzt mit denen mitgegangen wäre, hätte sich überhaupt nichts geändert für die daran, nicht? Aber den Zwiespalt habe ich natürlich deutlich empfunden, genau wie Sie sagen. Jetzt, aktuell. Ja, die alten Geschichten, klar. Ich habe ja als 16-Jähriger 2 Romanvorpläne gehabt. Einmal konventionellen historischen Roman Kreuz und Schwert hatte ich mir schon ausgedacht. Kampf des Rittertums mit der Kirche in der Vorburger Gegend, auf allen Burgen und Gutshöfen und Klöstern. Das würde zu Ihrem Vorfahren vielleicht anpassen. Hatte ich mir so, das wollte ich beleben. Ich wollte die Gebäude, die ich sah und die Anlagen beleben. Und der zweite Roman sollte in der Gegenwart spielen mit Vorburger Personal. Und da hatte ich mir schon eine Liste der Leute, die ich da eingliedern wollte, über die ich sprechen wollte. Hatte ich mir schon angelegt, ja. Ich hatte sogar Karteikarten angelegt. Da standen oben schon die Namen. Und auch mein Name stand da. Ich wäre da auch irgendwo verwickelt gewesen. Aber nur bei einem Namen habe ich dann 2 DIN A4 Karteikarten ausgefüllt. Das ist eine Geschichte, aus der dann Laterna Magica viele Jahrzehnte später geworden ist. Also zum Teil sind die Inhalte schon, kommen schon von weit her, die alten Geschichten eben. Und die dämmern so vor sich hin, ich habe sie in mir, aber nicht immer bilden sie sich dann in einem Stück Literatur ab. Zurzeit habe ich eine Akte schon seit 10 Jahren aus Dresden. Das ist ein junger Tscheche gewesen, mit seiner Frau, es war ein ganz junges Ehepaar, die sind 1954 am Tag der Volkskammerwahl über die Grenze in die DDR gegangen und wollten von dort nach West-Berlin, um vielleicht nach Amerika auszuwandern. Und sind zu Fuß über die Grenze gekommen, die war ja relativ hermetisch abgeschlossen. Das ist ja Gebirgswald auch da oben. Und in dem ersten Dorf nach dem Kamm im Norden, also in der DDR, sind sie, weil der Zug nicht fuhr, erst 2 Stunden oder 3 Stunden später in das Gasthaus gegangen. Und dort sind sie sofort aufgefallen. Und weil Volkskammerwahl war und die Bewegungen in den Orten in gewisser Weise kontrolliert wurden, stand an der Bachbrücke mitten im Ort, das war ein langgestreckter Ort, stand der Volkspolizist. Und dann kamen die und wollten zum Zug gehen und dann fielen Schüsse. Das heißt, der Polizist war tot und die waren verschwunden, die zwei. Und das hat dann 4 Wochen gedauert, bis die verhaftet worden sind in der Gegend von Zwickau. Dann sind die natürlich nach Dresden gebracht worden und dort ist er zum Tode verurteilt worden. Ich habe noch eine Kopie des Gnadengesuchs in gebrochenem Deutsch sozusagen, wo er schreibt, was für ein elendes Schicksal seine Mutter hatte und so weiter und so fort. Der ist hingerichtet worden. Also das ist ein ganz, ganz belastendes Dokument eigentlich für mich. Und was mit der Frau passiert ist, weiß ich gar nicht. Aber die hat sicher irgendwo im Zuchthaus überlebt. Da wage ich mich noch nicht ran. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt machen kann. Und in welchen Sinnzusammenhang ich das stellen soll, das ist ganz, ganz schwierig. Da war natürlich, der Polizist war verheiratet, das war auch ein junger Mann, relativ junger Familienvater. Aber das erhält einen ja am Leben, dass man mit solchen Dingen irgendwo umgeht und zu tun hat und das wird dann zu einem selbst, selbst wenn das nicht Literatur wird oder man es nicht niedergeschrieben hat. Das liegt im Wintergarten hinter meinem Sitz, wo ich schreibe, liegt das auf dem Fußboden, wie so vieles andere. Wahre Bücherstöße und wartet auf mich, aber vielleicht vergeblich, man weiß es nicht.
In einem Ihrer Gedichte heißt es, was wird aus einem Land, wenn sein Gedächtnis krank ist? Und was bedeutet der Mensch, der keine Erinnerung hat? Heißt das, wenn man die Geschichte in Geschichten erzählt, dass man dann heilt? Ist das dann ein therapeutischer, ganz praktisch therapeutischer Vorgang?
Also bei mir jetzt mit dieser Geschichte war das schon ein bisschen so. Also ist klar, ich jetzt abgesehen von dieser echten Therapie mal weggelassen, aber klar, ich habe mich diesen Fragen einfach nie gestellt und ich musste da wie durch, also auch körperlich musste da gewisse Orte hinreisen, um mich überhaupt mit diesen Sachen zu beschäftigen und ich musste wie da durchgehen und das war schon heilend in vielen Richtungen, also auch was Beziehungen zu meinen Eltern und Beziehung zu, wenn ich sowas habe wie Heimat betrifft, dann schon, war das schon heil, ja. Jetzt bei mir, aber weiß nicht generell.
Also ich denke, man band die Geschichte dann, oder die Geschichten, man band sie und macht sich ja den eigenen Reim drauf. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, dass ich sozusagen die Freiheit habe, beim Niederschreiben mich nach keiner Vorgabe richten zu müssen, eigentlich. Mhm. Da wird genug mitspielen, das denke ich auch. Aber ich kann mir eine eigene Wahrheit oder auf der allgemeinen Wahrheit einen bestimmten Akzent setzen, so ungefähr. Das ist sehr wichtig und das ist auch, wie soll ich mal sagen, das ist auch menschenmäßig, wir können das eben. Wir kriegen irgendwas vorgesetzt, irgendwas erzählt und bilden sofort ein Urteil. Oder bilden uns ein Urteil und sagen, das ist wahr oder das ist nicht wahr. Oder wir kommen auf eine Behörde und werden da andauernd abgewiesen. Dann müssen wir das Schloss schreiben. Ja? Dann haben wir das gebannt. Dann kann es uns nicht mehr so sehr erschüttern. Und wenn wir die Justiz auf dem Hals haben, dann müssen wir das Urteil schreiben. Ja, ist doch so. Das sind Antriebe. Das zu bewältigen. Und wenn man Glück hat, ist man so fähig, dass daraus Literatur wird. Das ist ja nicht immer der Fall, denke ich mal. Aber
und dass man zu Spaßhaus eingeladen wird.
Ja, genau. Ja. Ich lese ja aber auch, das ist jetzt ganz blöd formuliert gewesen, ich lese viele Bücher, die mit Literatur gar nichts zu tun haben. Also für mich ist das aber auch Literatur.
Ja, dann sage ich Ihnen beiden ganz, ganz herzlichen Dank. Ach,
jetzt schon?
Jetzt schon. Jetzt schon. Denn zum einen müssen die, oder wollen wir diesen beiden Autoren etwas Zeit geben, sich frisch zu machen, sich umzuziehen, sich in den Smoking zu werfen für das literarische Abenddiner. Ich hoffe, das Mail mit dem Smoking hat dich noch erreicht.
Ja, natürlich.
Du kannst aber auch auf den himmelblauen, auf die himmelblaue Uniform aufsteigen.
Solange ich tanzen darf, mache ich alles.
Und ich bedanke mich sehr für Ihr so zahlreiches Kommen und bedanke mich für den heutigen Tag, den Sie bei Sprachsalz verbracht haben. Ich habe ganz viele Gesichter ganz oft sehen dürfen und hoffe, dass Sie morgen Vormittag, wir fangen morgen schon zeitig an, Sie müssen also schon fast im Dunkeln aufstehen. Wir werden morgen um 11 Uhr im Medienturm Ablinger unten am Rande der Altstadt schon mit dem nächsten Club fortfahren. Und dann gibt es wieder ganz fabelhafte Lesungen. Und morgen auch wieder mit Sascha Batjanin. Vielen herzlichen Dank, Herr Vesper. Vielen Dank, Sascha.
Danke Ihnen. Danke Ihnen.